Willkommen bei All Inclusive, präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen bei All Inclusive, präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den alten Menschen. Egal, ob in der realen Welt oder digital, schön, dass Sie zuhören. Meine Gäste heute sind Jackie Hildisch, a.k.a. Jackie Eldorado, der beinschleckende Urpunk und Lars Leverenz, der litte Audio-Label-Boss. Yeah. Schön, dass ihr hier seid. Guten Tag.
Guten Tag.
Moin, moin.
Ja, heute geht es in unserem Super-Duper-Podcast um eine Musikrichtung, eine Jugendkultur. Für alle Älteren, die zuhören, können wir ganz ehrlich sagen, wir kennen ja noch Jugendkultur, ob es jetzt Hip-Hop, Wave, Gothic oder Rock'n'Roll ist. Aber heute geht es um Punk. Und da habe ich nicht mehr gedacht, ihr seid die Richtigen. Herzlich willkommen, Lars. Wie geht's dir?
Herzlich willkommen, Mitra. Herzlich willkommen, Jackie. Vielen Dank, dass ihr hier seid.
Herzlich willkommen, Lars.
Ja, danke, danke. Ich möchte kurz einen Gruß an alle Senioren und Senioritas da draußen rausschicken. Voll gut, dass ihr zuhört. Ich bin so froh, hier zu sein und bei diesem Podcast teilzuhaben. Vielleicht erinnert ihr das noch. Wir haben schon mal zusammen Bingo gespielt.
Oh ja.
In Diebsteich im Café Buena Vista bei Osma. Osma. Stay strong, ne? Überlebt die gute Zeit. So. Das war ein sehr großer Spaß, mit euch da Bingo zu spielen. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle anderen, die dort im Internet zuhören, da draußen, wo auch immer dieses Internet ist. Mir geht's wirklich gut, ehrlich gesagt.
Das ist schön.
Ich kann nicht klagen. Ich bin jetzt, wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht auf jeden Fall. Ich wohne jetzt seit 1997 in Hamburg.
Ja.
Und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir Regenklamotten anzuschaffen.
Sehr sympathisch.
Jeden scheiß Tag immer
brauchst
mal wieder.
Brauchst du jetzt nicht mehr.
Ja, ne?
Jackie, herzlich willkommen. Schön, dass du die weite Reise aus von immer auf der Welt, wo du dich rumtreibst, hierher nach ins regnerische Hamburg geschafft hast.
Immer gerne.
Geht's dir gut, Jackie?
Mir geht's gut, ja.
Wunderbar.
Ich freue mich, dass ich, nachdem ich sehr lange sehr viel gearbeitet habe, dank dieses merkwürdigen Viruses, der sich rumtreibt, plötzlich sehr viel Zeit habe.
Sehr viel Zeit, das ist doch echt ein gutes Thema, weil dann kann man sich hier so mit Podcast-Menschen treffen, kann man sich austauschen, ist doch großartig. Jackie und Lars, es ist für mich heute eine ganz besondere Situation, weil ich euch beide sehr schätze als Mensch, meine anderen Gäste natürlich auch, aber wir uns natürlich ganz extrem schon lange, lange kennen. Deswegen, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch auf einen schönen Klönschnack und wenn euch was nicht gefällt, dann piepen wir einfach mal drüber oder ihr haltet euch kurz die Ohren zu. Punk ist, glaube ich, das, was uns im Herzen vereint und euch beide, liebe Gäste, in der Arbeit vereint. Wir sagen ja mal Alter vor Schönheit, sorry Lars, deswegen fangen wir mal mit Jackie an. Schönheit vor, Sie wissen schon.
Schönheit vor allen Dingen. Ich meine, das ist ja eins der Sachen, um die man sich meistens, wenn man älter wird, nicht mehr Sorgen machen muss.
Ja, aber wenn man so ein Punk ist, ne, und für alle Jungen da draußen, Punk ist ja nicht nur eine Musikrichtung, sondern ist ja eine Lebenseinstellung. Ist ja wie Hip-Hop, wie Gothic, wie Emo, glaube ich, sagen sie heute oder so. Jackie, warum hast du dich in deinem Leben entschieden, so frei denkend leben zu wollen?
Also sowas entscheidet man ja nicht von heute auf morgen und man entscheidet es wahrscheinlich auch nie in der Konsequenz, die es ursprünglich mal mitgebracht hat. Ich bin ja jetzt auch schon älter, deswegen gehöre ja eher auf die Seite, die ihr immer so freundlich grüßt, weil ich ja jetzt schon über 60 bin. Ich bin aufgewachsen im Nachkriegs-Westdeutschland in West-Berlin. Was für alle Westdeutsche eine sehr merkwürdig abstrakte Zeit zwischen nicht über den Krieg reden und sich dann aber trotzdem auf die Schulter klopfen, wie man das wirtschaftlich in den Griff gekriegt hat. Wobei Berlin dann nochmal abstrakter war, weil da eigentlich überhaupt gar nichts wirtschaftlich passiert ist. Es ist irgendwie eher von der westdeutschen Regierung bezahlt worden. So dass ich glaube, in einer ziemlich abstrakten Zeit groß geworden bin, die mir nicht gefallen hat.
Ah, sehr gut. Nicht gefallen. Das ist ja schon mal, sag ich mal, ein Stichwort für dich, Lars. Was ich ja an eurem Label, an eurem Plattenlabel Audiolied so schätze, ist, dass es nicht jedem gefallen muss und auch nicht jedem gefällt. Mir persönlich sehr. Ich stehe dazu. Wie hast du angefangen, mit Künstlern zu arbeiten, die nicht gefallen müssen und wollen?
Ich glaube, das hat viel mit meiner Sozialisation zu tun, auf jeden Fall. Ich bin auf dem Dorf groß geworden so. Und da musste man sich zwangsläufig damit beschäftigen, wenn man nicht Fußball spielt oder sonstige andere Sachen machen, was die Masse macht. Da hat man zwangsläufig damit angefangen, Skateboard zu fahren zum Beispiel, seine eigene Skateboard-Ramp im Dorf zu bauen und natürlich auch Musik zu machen. Mein Papa hat mir eine E-Gitarre gekauft, als ich mich dagegen entschieden habe, zum Konfirmandenunterricht zu gehen. Weil ich gesagt habe, ist ja alles schön und gut und das Geld ist bestimmt auch nicht verkehrt. Dann kann man sich nämlich eine Anlage zum Beispiel kaufen dort diverse Punkplatten drauf abspielen, die man dann irgendwann mal vielleicht von seinem Fuß... Ich habe sogar auch mal Fußball gespielt, jetzt nichts gegen Fußball so. Aber... Genau, habe ich die ersten Punkplatten von meinem Fußballtrainer bekommen und ich glaube, das hat sich eigentlich so durchgezogen. Meine Tante hat mich zu meinem ersten Konzert mitgenommen, AC/DC in der Kieler Ostseehalle 1989. Die hat mir auch zum Beispiel Keine Macht für Niemand von Tonsteine Scherben auf Vinyl damals zukommen lassen. So.
War da noch die Steinschleuder mit drin in der Packung?
Leider nicht.
Schöne Grüße an Trikont. Die haben ja damals die Tonsteine Scherben mit dieser Steinschleuder, glaube ich, rausgeschickt.
War da wirklich eine Steinschleuder drin?
Ja, da war so eine Steinschleuder drin.
Die haben sie eben nicht rausgeschickt, weil die Polizei die vorher konfisziert hatte.
Oh.
Und die alle keine Ahnung, Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Mit so Steinschleuder?
Und also Steinschleuder klingt besser, als es war. Es waren so kleine Plastik-Spielzeugschleudern aus China, die der großartige Nickel Pallard irgendwie organisiert hatte.
Hallo Nickel Pallard.
Hallo Nickel Pallard.
Sehr gut.
Genau, also ich habe mich schon immer, glaube ich, für Musik interessiert und auch für Menschen so. Und irgendwann natürlich selber in Bands gespielt, Konzerte veranstaltet und so weiter und so fort. Und so hat sich das eigentlich immer durch mein Leben durchgezogen. Und irgendwann war halt die Entscheidung, okay, ne, ich habe zwei Ausbildungen, bin Fan bei der Anlagenelektroniker.
Was ich total lustig finde, weil unser anderer Moderationsgast, DJ Matt, der unverbesserliche Weltverbesserer musikalischer Art, der hat nämlich genau denselben Beruf.
Ist nicht
hat
wahr.
Er mir erzählt.
Wenn alles in die Binsen geht, dann machen wir schöne Kabelziehfirma auf.
Ja, genau.
Genau, und dann habe ich noch eine Erzieherausbildung auch noch gemacht und so. Und irgendwann war halt so, habe ich einfach die Seiten gewechselt. Ich wusste, ich bin kein guter Musiker, habe natürlich mal ein Jahr Gitarrenunterricht gehabt und in einer Oi-Band gespielt, als ich 14 war. So, aber ich habe mich dann einfach mit vielen Leuten über die Zeit, also in diese Szene, Punk, Hardcore, DIY-Szene quasi so ausgetobt als Teenager und habe dann irgendwann vor, sag ich mal, 17 Jahren habe ich die Seiten gewechselt und versucht, Musik zu verkaufen. So, es war nie der Plan, davon zu leben, so, es ist halt organisch jetzt über die Zeit gewachsen, so. Aber eigentlich waren da in erster Linie auch immer, waren die Menschen, die Musik gemacht haben, die waren mir wichtig. Es war erstmal so Musik, klar, ist auch Geschmackssache, streitbar, so. Aber die Leute dahinter haben mich interessiert, was die für Visionen, Utopien haben, um einfach, die Welt einen besseren Ort zu machen. Ich finde, das ist ein gutes Vehikel, um halt irgendwie, ich will jetzt nicht total Positivity-mäßig abgehen und immer nur Positives
gewinnen. Nö, finde ich schon gut. In heutigen Zeiten findet man das schon gut, wenn man so Vorbilder und Role Models wie dich hier hat.
Aber es geht auch darum, es gibt auch Sachen, die mir einfach nicht gefallen. Mhm. Und da ist halt einfach, ich finde auch, das kann man nicht nur so trennen, Musik und Politik und so weiter und so fort. Also, die Inhalte auch zu transportieren und auch einfach zu sagen, es gefallen einige Sachen auch einfach nicht. Ich meine, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ein Gruß auch noch raus an meine Geburtsstadt, Heinstede-Ulzburg, das wollte ich nur kurz loswerden, wo faktisch drei Antifaschistinnen gerade von AfD-Sympathisanten angefahren, überfahren wurden. So.
Ernsthaft?
Ist so, ist Wahnsinn. Also da ist, ich meine, ich bin jetzt 43, das ist schon ein paar Jahre her alles, aber das war damals schon beschissen in Heinstede-Ulzburg. Heutzutage sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus so und die Faschisten, Rassisten haben quasi die Subkultur quasi kopiert und machen mit Graffiti dies, das, sieht alles irgendwie alles schön aus, flashig, dies, das, bla bla bla. Aber das Problem ist natürlich irgendwie größer geworden denn je. Ne? Mhm. Also aktuell die Sachen, die halt passieren, alles scheiße. Umso mehr denke ich auch, dass wir als Label mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, einen Auftrag haben, um halt gute Inhalte rauszugeben. So. Weil es sind einfach, es geht Leuten schlecht so und da muss man einfach gegen aufstehen.
Ach, das finde ich ganz großartig. Und du hast auch schon die Musik erwähnt. Es geht natürlich in unserem heutigen Podcast sehr um diese Punkmusik. Jackie, du hast mal in einer Band gespielt.
Ich habe auch mal in einer Band gespielt. In mehreren. Ich bin, wie gesagt, in West-Berlin sozialisiert. Und da konnte man, ohne dass man einen einzigen Ton Musik machen musste, konnte man sofort in einer Band spielen zu Punkrock-Tagen.
Ja, ich habe.
Obwohl das ja fast Prä-Punkrock-Tage dann auch waren.
Ich habe dich mal gegoogelt, was sich total dumm anhört, aber ich habe dich tatsächlich gegoogelt. Und du warst in der Band mit Nina Hagen.
Ja, mit Nina Hagen war ich auch in der Band. Ein wunderbares Punkrock-Fiasko, was gespickt von Missverständnissen und vielen Einschätzungen. Letztendlich aber dann auch dazu geführt hat, dass ich dann danach keine Musik mehr gemacht habe, weil ich auch gemerkt habe, dass das... dass ich vielleicht das Talent hätte, aber überhaupt nicht die Nerven hatte dafür.
Also auch nicht die Blockflöte nochmal weitergeübt?
Nee, nicht die Blockflöte weitergeübt.
Ja, ich habe auch 2001 ein ganz tolles Buch gelesen von Jürgen Teipel und da ist ein unfassbar signifikantes Buch, Foto drin in diesem Buch und dieses Buch heißt Verschwende deine Jugend und da sieht man dich, lieber Jackie, wie du Iggy Pop das Bein abschleckst.
Ja.
Warum hast du das gemacht?
Das hat sich so ergeben.
Okay.
Und, damals war das auch noch alles relativ übersichtlich. Und der gute Iggy war relativ nah, sodass ich nicht viel machen musste.
Ja, praktisch, das merke ich mir für die nächsten Konzerte, wenn sie dann mal wieder anstehen. Ja, das hat sich jetzt so ergeben.
Naja, wie sich viele Sachen ergeben. Mhm. Ne?
Aber dieses Abschlecken des Beines ist ja, sage ich mal, wie ein roter Faden durch dein Leben, ne?
Ja.
Du bist immer nah am Künstler.
Ich habe danach nur noch Beine abgeschleckt. Und habe auch zwischendurch Geld verdient damit. Das
mit Beinabschlecken.
Hat mich selber überrascht.
Mhm, toll.
Werbeunterbrechung, beinabschlecken.de. Kommen Sie vorbei.
Beinabschlecken.de. Nein, Scherz beiseite, also gibt es natürlich
nicht. Es ist natürlich, also wie viele tolle Seiten Punkrock hat, hat es ja grundsätzlich schwer zu verstehen und auch schwer zu reproduzieren ist, nämlich der Zufallsfaktor, der in der Geschichte von Punkrock, glaube ich, eine enorme Rolle spielt, die hinterher gern als Masterplan oder größeres Konzept aussehen, was sie dann aber in dem Moment, wo sie gemacht wurden, überhaupt gar nicht waren. Also,
du hast ja dann auch während deiner musikalischen Anfangskarriere, was sage ich jetzt mal, den Job Musikmanager oder Plattenverkäufer angeht, hast du ja mal mit Alfred Hilsberg zusammengearbeitet.
Ja, ich habe dann also ähnlich wie Lars, allerdings habe ich den ganzen bürgerlichen Weg geskippt und habe überhaupt gar keine Ausbildung und auch keine Schulabschluss gemacht und war dann Punkrock.
Sympathisch, sehr sympathisch.
Ja, es fällt mir auch nach wie vor schwierig, es fällt mir nach wie vor schwer, da auch das im Nachhinein zu bereuen oder zu sagen, okay, also mit Sicherheit habe ich für eine bürgerliche Karriere mehrere Jahre verloren, aber es hat Punkrock und auch die spätere Musik hat sich immer gut um mich gekümmert, sodass ich da nicht böse war. Mit Alfred bin ich zusammengekommen, weil ich aus Berlin relativ schnell 78, 79 nach Hamburg gekommen bin, was neben der, also wenn man Deutschland damals in Punkrock-Städte hätte aufteilen wollen, dann war es Berlin für das Gequatsche und für das Ausdenken, dann war es Hamburg für die Härte und Düsseldorf für die eigentlich wirklich was gemacht haben. Mhm. Ich bin dann in Hamburg hängen geblieben und habe Alfred kennengelernt, habe Moishe Moser, ein deutscher Künstler, der aber auch für Punkrock eine ganze Menge gemacht hat, kennengelernt und habe dann bei Alfred angefangen. Alfred ist ja nicht der Malcolm McLaren Deutschlands, das wäre gar nicht richtig, das zu vergleichen, aber von der Strahlkraft her vergleichbar.
Ja.
Also eine Person, die mit ihrem Wahnsinn und mit der Sturheit und Borniertheit was erfunden hat oder was hingestellt hat, was dann eine ganze Generation, also euch wahrscheinlich auch irgendwie geprägt hat. Und weil ich einer der wenigen war, die dann verblüffenderweise selbst für Punkrock-Verhältnisse immer noch relativ nüchtern waren, haben wir dann schnell gearbeitet, was auch ein wichtiger Aspekt für meine Sozialisierung als Punkrock war, dass wir tatsächlich immer irgendwas gemacht haben. Ne? Also dieses Bild, dass Punks rumhängen, vor allen Dingen in Berlin, war das jahrzehntelang die Präsentation.
Ja.
Das deckte sich überhaupt nicht mit dem, was wir gemacht haben.
Für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sei auch gesagt, es gab ja früher kein Internet. Es gab das ja einfach nicht, dass man jetzt einfach mal einen Blog gemacht hat oder auf Instagram, Facebook, TikTok, whatever, irgendwelche Stories rausgeblasen hat, sondern es gab das Fanzine. Ja. Lars, hast du Fanzines gelesen? Bist du mit Fanzines groß geworden?
Definitiv. Ich habe vor 2 Jahren mal so einen Karton voll Fanzines von meiner Mama abgeholt und habe das alles so durchsortiert. Und es ist halt echt so, da sind halt Artikel, so Konzertberichte zum Beispiel drin, wo man dann auch mal, also früher selber war. Also das sind halt so Sachen, an denen hat man sich wirklich geklammert. So, ne? Das ist halt auch so, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, so, für mich war Hamburg zum Beispiel auch immer so, als, ne, ich komme aus dem Norden, so war die Stadt so, ich habe mal bei so einem Fotoshooting mit Jim Rakete gesagt, ich bin nach Hamburg gekommen, nicht wegen der Musicals, sondern wegen der Hafenstraße. Es war halt so, ne, die Bands wie Slime zum Beispiel und so weiter und natürlich auch Sachen von Alfred Hilsberg, die haben mich quasi inspiriert und haben mich auch quasi in meinem Denken bestärkt, dass man einfach was macht, worauf man Bock hat und nicht halt ultra destruktiv ist und alles ist scheiße, sondern einfach irgendwie einfach machen. Klar, auch des Spaßes halber so. Aber das ist halt so, ne, ein Fanzine haben halt auch die Leute gemacht, weil es, ne, wie gesagt, es gab keine Leitmedien für Punk und so. Mhm. Also vielleicht gab es auch klar Musikmagazine, die da viel darüber berichtet haben, aber das war das Ding eigentlich von den Fans für die Fans so. Ja. Und so habe ich das halt auch mal gesehen, so. Klar macht man Musik, man macht aber auch Konzerte, um halt die Leute, die man wirklich geil findet, auf der Bühne zu sehen, ne. Und Fanzines, ne, die haben sich da, ne, klar, pre-Internet so, das war auch schwer zu bekommen. Man musste halt sich mit Leuten irgendwie Briefe schreiben oder zu Hause anrufen und die irgendwie mit, es gab eine Zeit lang, da haben wir dann irgendwie so Briefmarken auf Briefe geklebt, die mit einem Prittstift überklebt quasi, die geschickt so. Dann konnten die Personen, die es bekommen haben, quasi das Prittzeug wieder abwaschen und die Briefmarke nochmal benutzen. Also man musste auch erfinderisch sein und musste auch Leute kennen und Schulhof, dies, das. Also es war schon, sag ich mal, so eine andere physische Auseinandersetzung, überhaupt an Inhalte zu kommen.
Ja. Also Fanzines, für alle, die es nicht jetzt gerade mal googeln wollen und die überhaupt keine Ahnung haben, was das sind Hefte. In diesen Heften ist so ein bisschen die Fankultur der Musikrichtung abgebildet und da sind dann Stories behind oder welche Konzerte stehen an, kurze Berichte über Platten, die rauskommen und sowas drin. Ne? Cool. Also wirklich, was du eben auch, Lars, schon erwähnt hast, der Vorläufer der Musikzeitschriften dann. Und ich kann mich erinnern, also ich bin ja mit der Tempo groß geworden. Tempo ist ja auch, glaube ich, ein Berliner Magazin gewesen, oder? Jackie, korrigier mich.
Ich dachte immer, dass das eher so Österreicher gewesen wären.
Ah ja.
Aber die Redaktion war hier in Hamburg.
Ah ja, siehst du, alles durcheinander gebracht, aber gut, dass wir dich hier haben.
Jackie, aber die hatte Bilder drin und...
Ja. Deswegen habe ich geguckt, weil Texte war noch nie mein Thema. Aber Jackie, hast du Fanzines selber auch gelesen, mitgestaltet oder warst du Fan von einem ganz bestimmten Fanzine, das dein Leben auch beeinflusst hat?
Nee, wir haben selber eins gemacht, natürlich.
Wie hieß das?
No Fun. Überraschenderweise. Also kein Spaß.
Es war kein Spaß? War es denn Spaß für dich?
Es war ein super Spaß und es war eine schamlose Selbstdarstellung meiner selbst.
Wie Instagram eigentlich.
Eigentlich wie Instagram.
Also eigentlich wie Instagram auf Papier. No Fun.
Nee, aber es ist also grundsätzlich, weil sich eh ja die Vergleiche zwischen den Generationen ja auch anbietet und was es heute an technischen Möglichkeiten war. Aber das, was du gesagt hast, ist mindestens genauso wichtig. Man musste sich kümmern, ne? Also man musste Leute anrufen oder wenn man die nicht erreichen konnte, man musste ihnen Briefe schreiben. Man ist irre, also wir sind damals schon sehr viel unterwegs gewesen mit der Eisenbahn nach Hamburg. Dann Konzerte angeguckt, dann die erste Bahn wieder zurück. Und also ich glaube, es ist so eine grundsätzliche, also Beweglichkeit heute ist ja auch was es damals noch nicht so gab, dank, was weiß ich, EasyJet oder Ryanair oder so, die ganze Idee zu reisen. Das hat sich ja alles komplett verändert. Das war früher alles noch ein bisschen aufregender. Ne? Also die ersten paar Mal, wo ich in England war, das war auch alles haarsträubend. improvisiert, ohne Geld.
War das nicht auch so, dass man dann da einfach hingefahren ist, Leute getroffen hat, angequatscht hat? Weil man konnte ja jetzt nicht die E-Mail vorschreiben oder die WhatsApp-Gruppe dies, das. Wir treffen uns am Piccadilly.
Und weil natürlich auch sich alle, glaube ich, auf so eine Art von Kommunikation eingestellt haben, war das dann eben normal.
Bedeutet ja auch, dass, sage ich mal, wenn wir jetzt beim Thema Mut bleiben, dass das auch sehr mutig von dir war, zu sagen, ich fahre jetzt einfach mal hin und guck, was passiert.
Ja, war es vielleicht so im Nachhinein, wobei damals, als ich da drin steckte, habe ich eh nicht in so Kategorien gedacht. Ich war ein sehr verwirrter Teenager.
Wie alle.
Ja, aber ich hatte wenig Peilung. So. Und da gibt es dann natürlich auch total lustige Geschichten, hatten wir neulich drüber gesprochen, als ich in Düsseldorf war bei meinem Kumpel Rudi Esch, der ein Buch über Elektronik aus Düsseldorf geschrieben hat. Und wir machen einmal im Jahr so eine konferenzmäßige Veranstaltung, kommen eine Handvoll Leute und wir laden Leute ein und haben die letzten paar Jahre immer über Punkrock gemacht. Und dieses Jahr waren unter anderem Jordan da, eine Frau, die in dem Laden von Vivian Westwood und Malcolm McLaren gearbeitet hat, Glenn Matlock, einer von Six Six Sputnik. Also so ein ganz gemischtes Programm. Und da war die lustige Geschichte aus einem meiner London-Trips erzählen, wie ich zu Rough Trade in den Laden gegangen war, den damals Jeff Travis gemacht hatte. Und die Ramones da waren und Autogrammstunde gegeben hatten.
Oh mein Gott.
Und ich mir die Autogramme von den Ramones natürlich abgeholt hatte und dann aber das versäumt hatte, dann an dem gleichen Abend in das Konzert zu gehen, von dem alle immer reden, wie toll das dann gewesen war. Anstelle dessen habe ich bei Jeff Travis in der Wohnung untergekommen, weil ich ihn einfach gefragt habe, ob er jemanden kennt, wo man schlafen kann. Er meinte, kannst du bei mir schlafen? Ich bin sowieso nicht da, weil ich Platten auflege. Und dann habe ich da in dieser lustigen Londoner Kellerwohnung gesessen und das Konzert von den Ramones, was angeblich total toll gewesen sein soll. Unter Umständen hatte ich mir damals schon gedacht, wie vorhersehbar das Konzert sein wird, aber ne, also sowas hat man, glaube ich, viel, wenn man sich da erstmal, und dann natürlich, klar, hast du an jeder Ecke natürlich dann auch irgendwelchen Stress gehabt mit irgendwelchen Idioten, die das dann nicht so toll fanden. Ja. Aber wie gesagt, also es ist eher meiner Aufgeregtheit zu verdanken, dass ich gar nicht Zeit hatte, darüber nachzudenken, was jetzt gut oder schlecht war.
Finde ich super. Lars, Thema Mut. Du bringst ja auf deinem Label auch wirklich Platten oder Künstler, Platten von Künstlern raus, die in der Kritik stehen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist ja für dich dann auch immer, sage ich, sehr mutig, das zu vertreten. Und auch weiterhin zu vertreten. Ich kann mich erinnern, dass wir mit All Inclusive auch eingeladen waren zu Feine Sahne Fischfilet. Eine ganz großartige Band. Ganz tolle politische Einstellung, meiner Meinung nach. Und seit ich tatsächlich diese Veranstaltung oder diese Möglichkeit den Senioren und Senioritas von All Inclusive angeboten habe, bin ich in einem Verteiler gelandet von einem, ich nenne keinen Namen aus datenrechtlichen Gründen, von einem Menschen, der an einen sehr großen Verteiler immer so Hate-Mails schickt. Tatsächlich schreibt, die linken Schweine und das ist Kacke und jenes ist Kacke, aber wirklich keine Lösungen bringt. Das halte ich ja immer persönlich für sehr verkehrt, Kritik zu üben und keine Lösungen zu präsentieren. Wie geht ihr Label intern mit so einer Schutzwallfunktion vor euren Künstlern um?
Also ich glaube, in erster Linie ist es halt erstmal wichtig, dass man hinter den Künstlern steht, so, dass man auch Sachen mit denen diskutiert und so weiter und so fort, was man macht. Die Künstler stehen in der Öffentlichkeit. Das Label natürlich ist erstmal dort hintergelagert, aber ich denke mal, das ist immer was wir eigentlich auch machen. Wir stärken den Künstler und Künstlerinnen den Rücken und gucken halt auch an, das, was passiert, so, was kann man auch machen, um sich zu schützen. So. Und natürlich, je größer das in der Öffentlichkeit im Internet ist, desto mehr angreifbar ist man. Und das ist auch einfach mal im Privatleben einfach auch manchmal nicht lustig. So, ne? Das klingt manchmal auch so als Promo-Zeug und so. Aber ich glaube, dass da Menschen einfach auch in ihrem Privatleben bedrängt werden und so, und es einfach Äußerungen und natürlich auch Ansagen gibt, dass das einfach. Es ist halt unter aller Kanone so. Da muss man natürlich auch aufpassen so, und sich halt schützen. So. Und man kann da einfach nicht blind ins offene Messer laufen, sag ich mal so, weil jeder ist ja mehr oder weniger googelbar, erreichbar, es ist leicht rauszufinden. Es sind Listen, wo Leute drauf geführt sind und so weiter. Also, sag ich mal, also das ist ja alles so, ne, klar wird sich da, distanzieren sich da Leute davon, ja, wir machen das nur öffentlich, aber es ist ja auch mal dieses Brandstifter-Ding, ne, dass die Leute, dann, irgendjemand wird sich da schon vielleicht mal irgendwann zu, zum schlechten Zeitpunkt vielleicht dafür angestachelt fühlen, wirklich auch mal physisch das auszuführen, was, wo viele Leute nachrufen so. Und das ist natürlich auch gefährlich so, aber ich denke, man sollte sich einfach nicht davon einschüchtern lassen und einfach trotzdem weitermachen und einfach die Schnauze aufmachen, weil das ist ja genau, was sie wollen, ne? Dass man die Schnauze hält so und halt sich eingeschüchtert fühlt so. Und das ist eigentlich immer, wie wir das halt gemacht haben, so, ne? Einfach die Schnauze aufmachen, aber auch natürlich auch mit den Konsequenzen halt. Also ne, man kann sich ja nicht alles ausmalen, was da halt so kommt, das ist ja wirklich absurd teilweise. Aber das muss man halt auch immer mit bedenken, definitiv, aber es gibt halt irgendwie keinen anderen Schritt überhaupt, überhaupt was, wenn man sagt, man will was verändern, dann muss man halt auch einfach aktiv sein und irgendwie die Schnauze aufmachen. Das ist einfach, also, ne, das ist alles andere ist einfach so, dann haben sie halt gewonnen, so.
Gutes Statement, kann ich nur unterschreiben und an alle Idioten da draußen, macht mal euer Hirn an und da bin ich froh, dass wir die Senioren und Senioritas und die Zuhörerinnen und Zuhörer von All Inclusive Podcast 60 Plus auf unserer Seite wissen. Wir haben jetzt über Bands gesprochen. Jackie, du bist viel unterwegs gewesen, getourt, warst Tourmanager. Hast du eine Ausbildung gemacht zum offiziellen Tourmanager of the World?
Nee, also wenn man Ausbildung als so einen bürgerlich zeitlich begrenzten Ablauf mit Kaffee machen und eigentlich doch nichts lernen, versteht, dann habe ich das nicht gemacht. Nee, wie gesagt, also ich war zu Punkrock-Tagen haben wir schon immer irgendwas gemacht. Ne? Also angefangen in Berlin, wo wir das Fansign gemacht haben, wir haben mit Klamotten gedealt, wir haben Sachen selber gemacht, wir haben angefangen, Sachen zu veranstalten. Dann bin ich nach Hamburg gekommen und war zusammen mit Klaus Meek und den etwas nüchternen Umsetzern der damals sich ja auch gerade erst findenden Szene, haben wir das den Rip-Off-Plattenladen zusammen gemacht. Dann haben wir das aus lauter Liebe, den Plattenladen gemacht. Dann fing Alfred an, Touren und Konzerte zu veranstalten. Was, glaube ich, heutzutage wenige Leute wissen, Alfred und Moesche haben damals tatsächlich die ersten beiden Clash-Konzerte und Vibrators im Winterhuder Fairhaus veranstaltet. Die waren ganz früh.
Winterhuder Fairhaus?
Ja, das war der einzige Laden, der das irgendwie nicht verstanden hatte, wen sie sich da einladen.
Großartig.
Und dann haben wir 1977 habe ich da Clash gesehen. Da wusste ich, da kannte ich auch Alfred noch nicht. Die habe ich dann da erst kennengelernt. Ich habe das wirklich angenehm von der Pike auf vor Ort gelernt. Ich konnte kein Englisch. Es war damals wirklich, also auch wieder Prä-Computer oder Internet. Man hatte mit dem Veranstalter telefoniert. Der hat dann, wenn man Glück hatte, den Vertrag zurückgeschickt. Dann gab es einen Termin und dann ist man losgefahren und hat gehofft, dass das irgendwie dann auch da stattfindet an dem Tag, den man vereinbart hatte. Zig Diskussionen, ganz oft um Geld, Leute, die dann kein Geld hatten, um die Bands zu bezahlen. Technische Probleme ohne Ende mit Equipment, was dann meistens nicht so richtig passte. Also alles war sehr, sehr improvisiert und sehr lustig, aber es gab auch eher, also ich sage lustig mit Absicht, weil es war teilweise auch wirklich total lustig, weil das auch gar nicht die wichtigen Sachen waren. Ne? Also das waren, die Leute waren, das Publikum war glücklich, wenn Bands irgendwo hingefahren sind und Sachen gemacht haben. Da habe ich viel gelernt. Dann alle, also so wie es mir damals vorkam, alle mit Drogen beschäftigt, was für mich eine ganz gute Schule war, der ich auch drogenmäßig überhaupt nicht abgeneigt bin. Aber diese merkwürdige Diskrepanz aus an sich was Destruktivem, was nicht irgendwo hinführt, sondern Sachen kaputt macht, damit umzugehen im Alltag. Ne? Also Leute, die nicht weiterfahren wollten, die irgendwie nicht auftreten wollten, die irgendwie nach meinem Verständnis sich irgendwie nicht fair verhalten haben, weil sie irgendwie eigene Sorgen hatten. Das habe ich ja, haben wir wirklich jahrzehntelang, war das so der Standard, bis ich irgendwann mal angefangen habe. Das war dann später eher so in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren zu sagen, so Leute, die viel mit Drogen zu tun haben, für die möchte ich nicht arbeiten. Was dann auch in den 2000er Jahren dann auch eher beim Verkaufen meines Jobs auch eher geholfen hat, weil die Leute dann nicht mehr einen Dealer-Babysitter für ihre Bands gesucht haben, sondern Leute, die irgendwie normal denken konnten. Nichtsdestotrotz war es volkswirtschaftlich meistens alles eine komplette Katastrophe. Also Rip-Off als auch aus lauter Liebe haben Pleite gemacht, was auch alles in etwas größeren Zusammenhängen dann mit dem Vertrieb zu tun hatte. Alfreds Geschäftsgebaren ist legendär und kann, wenn man grundsätzlich gute Sachen in merkwürdigen Abläufen sehen will, hat er das in einem geradezu in einer sozialistischen Vision, ohne die anderen zu fragen leider, einfach das Geld alles in einen Topf geworfen und die merkwürdigsten geschäftlichen Entscheidungen getroffen, die vielen Leuten nicht gepasst haben. Also ich glaube, Leute haben teilweise ihr Geld nicht bekommen, Leute haben deswegen dann irgendwie Stress gemacht. Das wäre dann vielleicht auch tatsächlich mal interessant zu hören, ob so ein junges Label oder ein jüngeres Label wie Audiolied, ob die davon was mitgenommen haben. Aber nein, ich habe Tourmanagement nicht gelernt.
Diese Frage gebe ich doch gleich an dich weiter. Hast du aus dem Tun und Handeln der Generation Jackie Hildisch was lernen können, lieber Lars?
Definitiv. Ich habe, glaube ich, mal im Interview gesagt, ich habe eigentlich auch von Alfred Hilsberg gelernt, dass man es eigentlich genau nicht so macht, da ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, dass Künstlerinnen mit einer Baseballkeule vor meiner Haustür stehen, weil sie ihr Geld haben wollen. So. Deshalb habe ich ziemlich früh eigentlich angefangen, transparent abzurechnen und auch, weil, ich meine, es wird immer viel geschimpft über ne, Leute, die im Business arbeiten und so, ja, die ziehen ja nur die Künstler, Künstlerinnen ab und so weiter und so fort. Das versuchen bestmöglich frühzeitig einfach auch transparente Abrechnung halt zu stellen, so. Und das haben wir bis jetzt ganz gut geschafft, glaube ich, so. Wollen wir natürlich auch weiterhin gut pflegen. Ich fand es auch ganz interessant, was du eben gerade gesagt hast, ne? Also es ging nicht darum, irgendwie Geld damit zu verdienen, so. Ja. Man hat es einfach gemacht, so. Und Punk war klar die Mucke, es war aber nicht nur die Mucke, es waren Klamotten, es waren, ne. Es war eine Einstellung an sich und man konnte hinfahren und man hat sich teilweise ohne Worte einfach auch verstanden, weil man irgendwie, man hat gesehen, wie man aussieht und so, hatte sofort auch ein Gesprächsthema, das finde ich auch ganz wichtig so. Und ich muss auch sagen, also klar habe ich 2 Ausbildungen und so und habe gearbeitet und ich sehe auch Arbeit, wenn sie da ist, aber ich habe ja nichts gelernt in Sachen, also ne, zu deiner Zeit, als sie angefangen hat, gab es ja keine Studiengänge oder keine Ausbildungsberufe. In diesem Bereich so, dass man alles mehr oder weniger auf Do-it-yourself-Basis sich beigebracht hat und das habe ich quasi mehr oder weniger auch. Als ich angefangen habe, ich bin nach Hamburg gekommen, Hamburg eine wahnsinnig große Punk-Geschichte auch, dies, das so. Und es gab ja auch immer schon Labels, die hier gearbeitet haben, die man auch einfach fragen konnte. Es war ja kein goldener Topf, auf dem Leute sitzen und irgendwie, die ihr Wissen nicht teilen wollten. Man hat dann einfach auch nur gefragt und gemacht und hat natürlich zum Glück auch seine Fehler gemacht, hat daraus gelernt so. Aber ich glaube, das ist so auch ein bisschen, ne, kommt auch aus der Sozialisation heraus, ne, wie offen man auch einfach wirklich ist, so, ne, dass man einfach mal, ne, ich finde, das ist das eine, dass man halt an Sachen glaubt und macht. Und natürlich ist es eine luxuriöse Entscheidung irgendwann für mich gewesen, mein Hobby zum Beruf zu machen und damit Leute auch zu ernähren und dann auch diese Verantwortung halt zu stemmen. So, das ist jetzt, seit 17 Jahren mache ich das und das ist halt schon, ne, am Anfang wollte ich nur ein paar Platten rausbringen und die meine Freunde unterstützen und mittlerweile hat man irgendwie wahnsinnige Verantwortung, was ich auch total annehme, weil, klar, in dem ganzen Wahnsinn muss es natürlich auch noch Spaß machen und es ist mein fucking Job und ich gehe halt auch gerne arbeiten, ich stehe jeden Tag gerne auf und mache das wirklich, was ich mache. Wobei einige Leute natürlich sagen würden, ey, das wird sich einfach nicht verkaufen, das ist ja nie der Grund, warum man es macht. Man will ja was unterstützen, weil man es selber geil findet so und weil man hofft, dass auch natürlich andere Leute da draußen das geil finden und dass man Leute damit erreicht, ne? Also diese emotionale Bindung daran. Ich habe immer noch Sachen, die ich mit 14 gehört habe, ne? Slime zum Beispiel, das hat sich einfach in meinen Kopf reingebrannt, das geht auch nie wieder raus und aktuell vergesse ich einfach so viele Sachen so, aber es hat auch viel damit zu tun, einfach Leuten was an die Hand zu geben, was sie auch dann, ne? Also aufs Konzert gehen, die Mucke hören, sehen die Leute, ey, die ticken halt wie ich so und die sprechen mit meiner Sprache und die, also sind ja auch, ne, ist ja nicht so ein Gefälle auch so, ey, hier oben sind Künstlerinnen und sowas und irgendwie, du bist nur der Konsument. Das ist ja auch was zusammengehen muss und das kann auch nur zusammengehen. Und das ist auch immer meine Herangehensweise gewesen, so, ey, alle sind Teil von dem Ganzen. Also ich meine, aktuell merkt man es ja mehr denn je, ne, also alle, die Clubs sind dicht und so weiter und so fort, die Techniker sind irgendwie arbeitslos und so weiter und so fort. Also der Kulturbetrieb an sich ist ja schon sehr auch auf Kante immer die letzten Jahre genäht gewesen, muss man ja wirklich auch sagen, so. Aber wieso auch alles sehr schnell auch so zusammenbrechen kann, so, ne? Und da denke ich halt auch so, ey, wenn das Geld verdient wird, so, dann muss es halt natürlich A, erstmal an die Leute, die halt künstlerisch tätig sind, halt ausgeschüttet werden, aber alle anderen müssen halt, die auch dran arbeiten, müssen natürlich auch irgendwie daran verdienen, im besten Falle, so, ne?
Jetzt hast du auch schon gesagt, so dass du ein Machertyp bist, was ich sehr schätze, und Dinge in die Hand nimmst, anpackst, umsetzt. Du warst als junger Mensch in Amerika und hast einen DJ gesehen und den hast du nach Deutschland importiert?
Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich sein erstes DJ-Set gemacht habe. Das war, also ich bin 97 in die USA gegangen mit meiner damaligen Ex-Freundin und habe dort einfach, wir haben uns einfach ein Ticket gebucht und dachten so, wir haben ein bisschen Geld über, sind 3 Monate einfach rübergeflogen nach San Francisco, haben dort in San Francisco das erste Konzert gesehen in so einer Venue, His Hero's Gone, und hatten dort Leute getroffen von Seeing Red, so einer Punkrock-Band aus Holland, die wir damals, ich glaube 96, dann in unserem Proberaum am Borstemanns Weg auch schon selbst veranstaltet hatten. So. Und wir so, hey, was macht ihr denn hier? So, ja, und dann so vorgestellt, dies, das. Und somit wurden wir über Leute dann eingeladen nach Santa Barbara. Und dort haben wir dann zum Beispiel das Label Ebullition kennengelernt und unter anderem dann auch Stevie Aoki, der damals das Label Dimmock Records aufgemacht hat. Wir haben uns dann ziemlich schnell angefreundet. Ich habe seine Platten quasi importiert nach Deutschland, habe das so ein bisschen so als Vertrieb aufgebaut und so. Und ich glaube, irgendwann dann, lass mich lügen, 2006, 2007, vielleicht war es auch 2005, ich weiß gar nicht genau, war in Hamburg, das war im Hafenklang Exil, damals noch in Altona, in einem alten, das war ja nicht, war das
Karstadt? Altes Karstadtgebäude. Karstadt,
genau. Da hat er aufgelegt vor 20 Leuten. Und dann hat er auch so eine internationale DJ-Karriere ja auch, ne? Ich glaube so Forbes-Liste, Platz 13 der bestverdiensten DJs und so, also völlig Wahnsinn, aber kommt halt auch aus so einer Do-it-yourself-Punk-Sozialisation so, und das, ich glaube, das macht er auch immer noch so, na klar, es ist ganz anders kommerziell erfolgreich so, aber der Vibe und die Einstellung so mit Leuten irgendwie zu arbeiten und nicht nach oben zu buckeln, nach unten zu treten so, das ist halt immer noch da so. Ja, von dem habe ich viel gelernt, so, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt, so, weil auch, na klar, ist einfach irgendwie, also Sachen entwickeln sich auch wieder auseinander, so. Genau, weil der Austausch war immer da auch, ne, wie wir auch gerade eingangs gesagt haben, ne, einfach irgendwo hinfahren, so, man trifft halt Leute, die gleichgesinnt sind, und dann wird man einfach weiterempfohlen, so, war halt 1997 auch so ein bisschen ausschlaggebend für mich, einfach so, ja, wie, also meine Freundin sagt immer so, ey, wie habt ihr es überhaupt gemacht, Alter, ihr seid einfach vorübergefahren, so, wie geht denn das? Ich so, ja, ich bin da irgendwie einfach reingerutscht, das war auch nie der Anspruch, dass man da rein will, man hat einfach gemacht, und auf einmal hat man halt so ein Netzwerk an Leuten, die an dieselbe Sachen halt glauben, so, und macht dann einfach weiter.
Ja, sehr schöne Geschichte. Wer Steve Aoki nicht kennt, auf Netflix gibt's eine tolle Doku.
Sleep When I'm Dead, heißt sie, glaube ich, oder? Genau, ja.
Genau.
Das ist gut.
Einfach mal machen, das ist genau das Thema gewesen. Und du hast gesagt, 1997 warst du in Amerika. 1997, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Wer den Satz nicht kennt, hat deutschen Hip-Hop verpennt. Jackie, wir sind jetzt im Jahr 1997, Hamburg, deutscher Hip-Hop ist im Kommen. Du hast ja auch eine Karriere als Musikmanager hingelegt. Wie war das für dich, als der deutsche Hip-Hop aufkam und du so vom Punkrock, NDW, rein in den deutschen Sprechgesang namens Hip-Hop kamst? Wie fandst du das? Wie hast du das empfunden für dich?
Ich habe, selbst wenn ich es jetzt schon im Kopf formuliere, klingt das schon total merkwürdig standardisiert. Das war wirklich das erste Mal, also dann muss man ein bisschen ausholen. Ich war ja 1976, haben wir mit Punkrock angefangen. Richtiger Punk, wenn es damals die Definition gegeben hat, war ich dann vielleicht 1, 2, 3 Jahre maximal. Dann war das Bild von was ein Punk sein müsste oder sein sollte oder wie der auszusehen oder wie sie auszusehen hätte, war da schon ziemlich festgelegt, und das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also in dem Augenblick, wo es Irokesen waren und Lederjacken mit Nieten, konnte ich damit nicht mehr viel anfangen. Die Musik, die aus Deutschland kam, die Punkrock-Musik, die aus Deutschland kam, war damals extrem langweilig. Es waren Bands, die einfach Englisch das nachgemacht haben. Und mich hatte viel mehr interessiert, wie kann man so eine Idee wie Punkrock nehmen und was passiert dann damit? Und deswegen ist Alfred Hilsberg, der gern und viel zitierte, ist da einer der wichtigen Weiterbringer dieser ganzen Geschichte, weil der es dann wirklich geschafft hat, von Punkrock bis hin zu, ja, also, keine Ahnung, Yuppies oder der konnte halt die Zimmermänner genauso machen, wie er abwärts machen konnte oder die Neubauten oder irgendwelche elektronische Zeug.
Einstürzende Neubauten, kurzes Thema. Es kommt ja aus dem Untergrund und bis vor kurzem hätten sie eigentlich in der Hamburger Elbphilharmonie gespielt. Und da sieht man ja auch, was man damit bewirken kann, mit einfach mal machen.
Haben
ja.
sie nicht sogar gespielt? Irgendwie zur Eröffnung irgendwann oder so?
Mit einem Stream, glaube ich, war das. Aber ja. Die Karten, die ich mir für teures Geld in der Elbphilharmonie für die einstürzenden Neubauten gekauft habe, sind ungültig, weil es eben nicht stattgefunden hat. Aber das nur als kleine Geschichte am Rande von meiner Seite. Bitte schön.
Wie das sein kann. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann, da ich keine musikalische Karriere oder künstlerische Karriere gewählt hatte, habe ich mich dann ums Geldverdienen bemüht, mehr recht als schlecht. Wobei wir eigentlich immer tatsächlich auch wirklich gut verdient haben, aber ich bin kein guter Geschäftsmann gewesen. Es hat nicht lange gehalten. Dann kam irgendwann... fing das an mit Hip-Hop generell. Ich hatte immer mit Ale Dumski viel zu tun, den vielleicht der eine oder andere in Hamburg noch kennt, weil er ja früher der Schlagzeuger bei den Goldenen Zitronen war. Eine beliebte Hamburger Punkrock-Kapelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann mich mit Ale irgendwie ausgetauscht und der hatte mit seinem damalig in der Entstehung befindenden Bubak-Label hatte der sich viel um Punkrock um Hip-Hop gekümmert und da habe ich das erste Mal gedacht, um den Bogen kurz, da habe ich das erste Mal gedacht, okay, das ist eigentlich so der Spirit, den ich vermisst habe in Punkrock, dass eben oder im späteren Punkrock, dass Leute einfach losgehen und Sachen machen. Dazu muss ich sagen, also erstmal, wenn man sich tatsächlich eine Weile nicht um aktuell immer Popkultur kümmert, wie ich das tatsächlich dann auch eine Weile nicht gemacht habe, entgehen einem teilweise Sachen. Aber das, was ihr zum Beispiel gemacht habt, ist dann tatsächlich auch nochmal, das ist ja jetzt nicht im Anschluss an das, was wir gemacht haben, da gibt es dann wirklich nochmal 10, 15, 20 Jahre vielleicht sogar, die, wo einfach wirklich sehr wenig passiert ist. Deswegen habe ich mich für deutschen Hip-Hop interessiert, habe selber Hip-Hop veranstaltet, was auch sehr lustig war. Es waren immer 5 oder 6 Shows. Eine Show hat immer bezahlt und das war die Hamburger Show. Ja. Ansonsten muss ich aber auch sagen, Gruß an die ganzen Kollegen, vor allen Dingen aus Chemnitz. Das war das erste Mal, dass ich als Westdeutscher bewusst mit Leuten aus der ehemaligen Ex-DDR zu tun hatte. Und die waren in ihrer Euphorie und auch wieder diesem selber machen und eben halt sich nicht nur beschweren die ganze Zeit, wie scheiße alles ist, sondern einfach hingehen und machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das waren immer so die Shows in Chemnitz oder irgendwo im Osten waren immer die besten Shows oder in Leipzig waren immer großartig und in Hamburg, die haben immer bezahlt. Wir haben die lustigsten Sachen gemacht, das auch wieder pre-Internet. Irgendwelche Typen, mit denen wir auf dem Handy angerufen haben in der Bronx, Tim Dog, ne? Das war zum Beispiel einer, der dann wirklich gekommen ist. Mhm. Wo ich das hätte ich für mein Leben nicht für möglich gehalten. Du telefonierst mit so einem Typen, wo man nur die Hälfte versteht, macht irgendwelche Deals ab. Dann haben wir zum Beispiel die Ghetto Boys, legendäre Band, die haben wir, glaube ich, 5-mal gebucht, 5-mal das Geld geschickt, die sind nie gekommen. Wahnsinn. Dann haben wir die ganzen Engländer kennengelernt aus der Zeit, Gunshot, Hijack, lustigerweise auch so ein Typen wie Apache Indian oder wie der hieß, der dann später so eine ziemlich große Raga-Karriere gemacht hat. Also alles so interessant. Hat irgendwie mich auch immer bezahlt, über die paar Jahre. Dann André Luth, der damals schon großer Soul-Fachmann war und auch ein Label hatte, die sich, glaube ich, eher so um soulmäßige Musik gekümmert haben.
Für alle Leute da draußen, dass ihr uns noch folgen könnt, Jackie kann einen Schluck trinken. Ich erkläre mal ganz kurz, wer Ale Dumski ist von dem Label Bubak. Bubak ist ein Hamburger Plattenlabel, hat angefangen mit, wie hieß die Tour? Kill the Nation with a Groove, ein Meilenstein der Hamburger Hip-Hop-Kultur, Hip-Hop-Musik. André Luth, Labelgründer von, bitteschön? Jackie, du darfst weitermachen.
Das hieß, ich glaube, die haben, also das weiß ich alles nicht so genau, weil mich die Musik damals leider nicht interessiert hat. ich glaube, die haben Soul-Platten wiederveröffentlicht oder Lizenzen gedealt oder sowas. Und der hat dann aber Yo Mama gegründet. Das ist dann quasi eins von den
legendären Hamburger Labels, die dann
mal wieder
zum Beispiel rausgebracht haben. Fünf Sterne Deluxe, Ferris MC.
Der Tobi, das Bo, fettes Brot. Richtig. Also da waren alles. So, und dann über diese Dreieckskombination von Leuten, die sich auf jeden Fall unter dem Dach Musikliebhaber und teilweise katastrophale Geschäftsleute vereinen ließen, außer André. Respekt, André. Da hatte man, also dieses eigentlich, was ich auch bei Punkrock schon toll fand, was man immer wieder bei Jugendkultur hat, diese ein, zwei Sommer oder Saison, wo alles offen ist, wo alles geht, wo alles wird ausprobiert, alle lassen sich begeistern. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Verkaufbarkeiten, sondern es ist einfach ein massives Ding, was passiert. Und da war ich froh und glücklich, dass ich da teilhaben konnte dran, weil es tatsächlich auch ganz in so einer Mischung aus, ich habe immer nur Geld mit Popmusik verdient, mein Leben lang, bis hin zu, war schon schön damals mit dem Punkrock und es ist doch nett, wenn man dann junge Leute heutzutage sieht, die sowas Ähnliches machen, was dann ganz anders heißt und auch ganz anders aussieht, aber trotzdem so eine ähnliche Energie hat.
Yo Mama war das Label, Mutter ist die beste Management, die Managementfirma, wo ich auch die große Ehre hatte, alles abarbeiten zu dürfen, Jackie, was du rangeholt hast.
Mitra.
Der Shoutout ging an mich, Leute, da draußen. Ähnlich wie bei euch, lieber Lars, bei Audiolied. Ihr macht ja auch in-house, sag ich mal, die Künstlerbetreuung, das Booking, die Entwicklung der Plattenrelease. All das ist ja bei euch in-house und ihr seid ja auch, sag ich mal, sowas wie eine Audiolied-Familie und haltet zusammen und supportet euch auch gegenseitig.
Genau, also angefangen klassisch, ne, Gewerbeschein und man wusste, wie man Platten presst und am nächsten Tag kamen die halt auch mehr oder weniger raus, dann hat man die in die Plattenläden gestellt, hat einen Kommissionsschein gehabt und 3 Monate später hat man dieselben Scheiben wieder zurückbekommen, eigentlich so. Aber es war ziemlich schnell klar, dass man mit Plattenverkäufen einfach kein Geld verdienen kann, so. Irgendwann war auch so, ne, am Anfang so, was kommt denn eigentlich so monatlich rein über den Vertrieb Feintunes? Und dann so 5 Euro, was ist das überhaupt und so? Und keine, ja, das ist irgendwie so iTunes oder irgendwas, so Streaming, keine Ahnung. Ich glaube, Streaming war da sogar auch noch in weiter Ferne. Wo wir uns dann quasi gedacht haben, wir machen auch einen Verlag auf und haben dann 2008 einen Verlag gegründet. Zuvor habe ich noch 2005 meinen aktuellen Geschäftspartner Arthur Schock kennengelernt, der dann das Booking von den Bands für die Bands übernommen hat. So. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir arbeiten mehr oder weniger eh an denselben Themen, haben uns dann zusammengetan, haben eine Firma gegründet, haben nebenbei halt faktisch noch so Merchandise hergestellt für die Künstler und auch für das Label so. Und haben faktisch so fast 360 Grad für Künstlerinnen gearbeitet und deren Urheberrechte ausgewertet und so. Und sind halt über die Jahre jetzt, ne, dieses Jahr 17 Jahre alt und haben faktisch, lass mich lügen, 362 Veröffentlichungen rausgebracht.
362, seid ihr schon.
Wo man sagen muss, natürlich auch jede Single, die nur digital rauskommt, hat auch bei uns eine Katalognummer so. Und haben, ich habe jetzt das erste Mal auch einen Auszubildenden überhaupt, einen Shoutout an Till Leverenz.
Oh.
Ja, Wahnsinn. Der hat mal, als er angefangen hat, so aufgestellt, wie viele Bands und Künstlerinnen wir so betreuen. Da kamen wir auf irgendeine Zahl, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also diverse Bands sind auch aufgelöst so. Und ein paar sind aber einfach echt von Anfang an bei uns geblieben, wo wir auch mal quasi, ne, es war nicht, also war nicht davon auszugehen, dass man überhaupt damit Geld verdient. Man hat es natürlich trotzdem gemacht, weil man die Mucke gerne macht, gerne hören möchte, mag auch selber so und haben halt auch über die Jahre einfach echt einen festen Stamm an Leuten, die natürlich auch immer wieder Platten rausbringen, ne, versuchen Konzerte zu spielen, bla 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 und sich auch weiterentwickeln, Ideen entwickeln, wie man quasi, also ne, ich meine, Promotion funktioniert einfach auch nicht mehr so, wie sie mal früher funktioniert hat. Ne? Der Printmarkt ist im Arsch und so weiter. Internet ist Fluch und Segen auch, finde ich. Also als wir angefangen haben, war MySpace noch das Tool.
Oh ja, MySpace.
MySpace. wir haben den Aufstieg und Fall von MySpace überlebt, so. Aber es ist halt auch so das Ding, ich meine, die gute Idee zählt immer im Endeffekt, ne? Also lieber ein Hirngespinst, wo alle die Leute sagen, ey, das ist total bescheuert, dann eigentlich erst recht machen. Wir haben auch mal so eine Tour gemacht, auch inspiriert von dieser Tour, von der du gerade erzählt hast. Oder war das überhaupt eine Tour, Killing the Nation with a Groove? Oder? Ja, das war auch eine Tour, ne? Ja, genau. Wir haben auch mal 2008, ich weiß, krieg's gar nicht mehr zusammen, auch mal 4 Bands in so einen Bus gesteckt und sind halt über die Dörfer getingelt, haben die Platten vorgestellt und hatten auch gedacht, so, ey, da, wo wir auch wirklich herkommen, alle aus dem Dorf mehr oder weniger, was auch zurückzugeben, so in die Jugendzentren, weil ich meine, Hamburg ist einfach auch, ne, es kannst ja jeden Abend zu 4 verschiedenen Shows gehen, aber da sind die Leute schon, also sie freuen sich auch richtig und das, ich finde, man muss auch wieder was zurückgeben, da, wo man herkommt, so. Haben halt irgendwie, ich glaube, es waren 5, 6 Dates, irgendwie alle, es nannte sich damals die Autolied-Dorf-Disco Geiselfahrt. Also eine Mischung.
Einer durfte raus.
Also eine Mischung aus, wie hieß das Ding noch hier, wo die beiden Typen quasi da auch jemand quasi in Geiselhaft.
Du meinst diese Entführung?
Diese Entführung.
Oha. Ja, okay.
Also das war beim Ruhrgebiet gewesen.
Ja, das war gesagt, genau.
Das oder, gehört ja gar nicht wirklich.
Genau, genau. Und das, ich meine, ich glaube, so Social Distortion und sowas, die haben das ja auch schon sowas gemacht, ne, mit so einem Bus einfach, und es war einfach wirklich gut. Und ich, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Was war die Grundfrage?
Das ist egal, die ist Grundfrage. Egal. Erzähl uns das einfach. Ich finde das ganz großartig und ich finde auch Vorreiter zu sein, ist eine Rolle, die uns dreien hier auch sehr gut allen steht. Und das, ich merke ja selber bei All Inclusive, dass viele immer denken, ach ja, ihr macht ja nur so Partys für Omas. Ist es ja gar nicht. Letztendlich geht es ja genau darum, mutig zu sein, Vorreiter zu sein. Und ein Vorreiter hat es oft nicht einfach. Kopieren ist dann immer einfach, die Kritik einzustecken, zu sagen, oh, ihr macht ja eigentlich gar nichts oder ihr macht nur das. Nein, dann gucken die Leute vielleicht gar nicht so richtig hin, so wie wir bei All Inclusive zum Beispiel jetzt auch unsere App nutzen und in unserer App tatsächlich auch innovative, moderne Programme bieten, um auch in geschützten Räumen sich auszutauschen. Und geschützte Räume war ja auch das letztendlich das, was Jugendkultur ausmacht. Mhm. Das heißt, was du, Lars, vorhin zum Beispiel auch erwähnt hast, man ist auf ein Konzert gekommen, hat sich an der Klamotterie vielleicht schon erkannt und wusste, du tickst wie ich. Oder wir haben zumindest eine Gemeinsamkeit. Oder Jackie, so wie du meintest, du bist einfach mal nach London gefahren und hast gedacht, okay, da gehe ich hin, weil da sind meine Leute. Und das ist sowas, was wir bei All Inclusive natürlich auch immer hochhalten und sagen, wir sind zusammen auf Augenhöhe, begegnen uns auf Augenhöhe und treffen uns in geschützten Räumen. Und deswegen machen wir für euch auch Podcasts. Wir machen für euch diese kleine App. Das nur als kleine Werbeunterbrechung. Und weiter geht's mit dir, lieber Jackie. Wir sind im Jahr 2000. Guten Morgen. Im Jahr 2000.
Oh ja.
Wir machen gemeinsam, ich als Projektmanagerin, Maximum Hip, ein riesen Event. Da haben wir uns was ausgedacht. Was meinst du?
Ja.
Crazy Shit.
Da waren echt viele Leute da.
Da waren eine Menge Leute da. Für alle Menschen, die es nicht kennen, Maximum Hip-Hop war eine über eine Woche lang gehende Veranstaltungsreihe aus den 4 Säulen des Hip-Hops. Ob es Graffiti war, ob es DJing war, B-Boying,
Breakdance,
richtig.
Das ist mehr so mein Revier.
Es geht nicht um Knochenbrechen, Leute, sondern um...
Nicht auf den Tischen tanzen jetzt, Jackie.
Und das vierte natürlich der Rap. Der Rap, und wir hatten über 16.000 Leute im St. Pauli-Stadion. Warst du Gast, Lars?
Nein, habe ich leider verpasst. Wenn ich kurz noch was zu sagen darf, ich fand, was du gerade gesagt hast, wir haben so einen Slogan bei uns, der nennt sich Grow Old, Stay Cool.
Wir werden
alle älter und ich habe auch keinen Bock auf irgendwie gebrechlich eben rumzueiern. Ich will mit coolen Leuten auch älter werden und auch mal mittags um 12 einen Gin Tonic trinken. Also dieses ganze veraltete Bild, ja, das sind halt die Alten. Ich finde, das ist doch total geil. Wir wollen alle irgendwie geil, also total gut und, ne, alt werden so, und dazu gehört es, sich auch mit diesen Sachen auszutauschen, also, ne, zu gucken, wie man das auch für sich nutzen kann und nicht sagen so, ey, alles scheiße, so, ey, das sind halt die Jungen, wir kommen gar nicht mehr. Das ist ja immer auch schon ein Generationsding gewesen, der Austausch von Älteren und Jungen, und das muss man einfach beibehalten und auch weiter forcieren. Deshalb voll Support, All Inclusive. Oh. Ne? Was wollte ich noch gerade sagen? Nee, ich war leider nicht dabei, aber ich fand das immer auch so wie Sachen, ne, wie in Hamburg zum Beispiel auch Hafenstraße und so weiter und so fort, oder, ne, die Live-Aufnahmen aus der Markthalle von Slime, hier live in den Punkerhallen war das, glaube ich, ne? Und also der ganze Kram, Das sind ja so Zeitdokumente gewesen und das sind ja auch aktuell, finde ich. Es kommen Bücher über Graffiti in den 90ern in Hamburg raus und so. Es ist jetzt, glaube ich, auch so ein Buch. Ich habe es nur an der Seite bekommen.
Eine Stadt wird bunt.
Eine Stadt wird bunt.
Genau, dieses Buch habe ich sogar vorbestellt. Aber ich meine auch über den Punk ist, glaube ich, gibt es auch so eine Crowdfunding-Kampagne über Hamburg.
Hamburg is Calling.
Hamburg is Calling heißt es sogar. Okay, cool. Also wo ich halt auch denke, das sind halt viele Sachen.
Sehr schöne Fotos.
Genau, das
schlägst du da Beine, Jackie?
Also das sind halt auch so Sachen, die sind halt auch sau interessant. Natürlich, klar, ne? Klar sind auch Bücher geschrieben worden darüber und so weiter und so fort, aber auch, ne, diese Audiodokumente, vor allem auch die Fotos, so, das ist ja so spannend aus so einer Zeit. Ich finde halt auch, ich muss ja auch mal sagen, so, ey, wenn zum Beispiel die Hafenstraße nicht so durchgesetzt worden wäre, wie sie durchgesetzt ist, wie scheiße langweilig wäre dann auch der Hafenrand zum Beispiel. Also man muss auch sagen, das, wo wir auch viel davon partizipieren, wurde ja schon weit vor den, ne, weit in 80er und 90er Jahren halt quasi erkämpft für uns. Und diese Sachen gilt es natürlich auch zu erhalten, die Freiräume, wo die Kultur halt stattfinden kann, mit der wir halt arbeiten, so, ne? Deshalb finde ich halt, genau bin ich schon wieder an demselben Punkt, wo ich eigentlich nicht weiß.
Ich finde das total beruhigend, ehrlich gesagt, dass du mit deinen gerade mal 40, mir geht das die ganze Zeit so. Hier, dieser eine Typ da, wo, du weißt schon, wen ich meine, der diese eine Platte gemacht hat, genau.
Genau, ich bin gut wieder aufgegriffen. Also die Dokumentation von solchen Sachen. Also es gibt ja, glaube ich, so Aufnahmen, glaube ich, auf so ein paar, so Videoaufnahmen.
Es gibt YouTube-Filmchen über genau diese Maximum-Hip-Hop-Geschichte, über das Flash reden wir, genau. Ja, und das war eben die Hochzeit des Hamburger Hip-Hops 2000. Wir hatten eine Menge Bands. Und daraus ist ja jetzt, sage ich mal, eine ganz andere, neue Generation, eine neue Kultur gewachsen. Ich fand es damals total spannend und wir haben vorhin über Punkrock geredet, wir reden jetzt gerade über Hip-Hop, das heißt, wir reden wirklich über Musikkulturen. Finde ich heute schwierig zu sehen, für mich als über 40-Jährige zu sehen, wie diese ganzen Musikkulturen heute vertreten sind. Ich finde, Musikkulturen und Kulturen müssen sich verändern, aber es gab doch mehr so dieses klischeemäßige, schubladige Jugendkulturdenken. Wie siehst du das, Jackie?
Ja.
Wie siehst du das, Lars?
Nein. Es ist ja mein drittliebstes Lieblingsthema.
Oh!
Jugendkultur.
Dann sag doch mal drei Sätze zu uns.
Also die ersten beiden Lieblingsthema sind Nudeln mit Tomatensauce kochen. Jugendkultur. Also ich glaube, wo man jetzt langsam, weil es mehrere Generationen gedauert hat, bis man das verstanden hat, sieht man Jugendkultur jetzt eher als ein umfassenderes Phänomen. Insofern ist es eigentlich auch egal, ob das, sag mal, Hippie in seiner Urform wird genauso viel Interessantes angetriggert haben wie Punkrock. Es wird genauso eine Idee von Community, hauptsächlich eine Idee von einer Gemeinschaft irgendwie transportiert haben. Und das Gleiche findet man dann mit Sicherheit bei Hip-Hop, bei Techno. Es kann sein, dass das heutzutage das im Moment nicht gibt, ne? Weil junge Leute heute sich dann eher ganz global übers Internet versuchen zu finden.
Vielleicht ist das die neue Jugendkultur, dieses im Internet zusammenfinden.
Hat aber den riesen Nachteil, dass Sachen anders aussehen, als sie gemeint waren. Also dass, wenn man bei Punkrock eine Platte machen wollte, dann musste man zumindest irgendwie, oder was ihr jetzt macht, dann musste man zumindest die Platte aufnehmen und das Instrument irgendwie halten können und den Vertrieb organisieren. Das hat irgendwas Handgreifliches, ne? Also eins der Probleme, ich persönlich glaube immer noch, dass das mit dem Internet unvermeidbar war und dass man das auch nicht, das kriegst du jetzt nicht mehr zurück.
Nee?
Glaube ich nicht.
Also man macht den Ruder aus.
Ja, habe ich gemacht. Da meldet sich kein Mensch mehr. Nee, aber das ist, glaube ich, total wichtig im Verständnis von Punkrock ist dann die erste Jugendkultur, die viele von den Sachen aufgehoben hat, die dann aber auch leider für mein Verständnis oder für meine Wahrnehmung durch das Stereotype ersetzt hat und dann auch erstmal eine ganze Weile nicht interessant war. Ne? Aber es hat das erste Mal mitgebracht, Jungs und Mädchen können Punkrock machen, spielt keine große Rolle. Klar, der Klassiker, man muss kein Instrument können, um Punkrock zu machen.
Wäre aber von Vorteil.
Naja, vor allen Dingen, weil das Interessante ist ja, dass die Bands, die heutzutage mit Punkrock assoziiert werden, sagen wir mal The Only Band That Matters angeblich, The Clash oder auch die Hosen, gibt's halt die ganzen großen Bands, die es heute gibt, haben das ja genau extrem unpunkrock-mäßig gemacht. Die haben geübt bis zum Umfallen, bis sie richtig spielen konnten und haben sich dann dankenswerterweise auch um eine Menge anderer Musik verdient gemacht. Aber das war gar nicht die Frage. Die Frage ist, A, warum haben bestehende Systeme Schwierigkeiten mit Jugendkulturen grundsätzlich? Gefährliches Halbwissen, aber da würde ich linke und rechte Jugend- oder Subkulturen immer mit einbeziehen. Punkrock in Deutschland zum Beispiel hat in der linken Welt tatsächlich bis Anfang 80er Jahre war das eine eher dem rechten Spektrum zugeordnete Musikrichtung. Also die Renaissance und die Romantik, die linke Szene dringend gebraucht hat nach dem riesen RAF-Debakel, hat sie dann dankenswerterweise durch Punkrock dann nochmal irgendwie einen Schwung bekommen, den sie aber auch nicht vernünftig meiner Meinung nach genutzt hat und ist heutzutage ja auch relativ bürgerlich-politisch nicht mehr relevant. Wichtig ist, glaube ich, bei Jugendkultur, und deswegen ist das so interessant, dass Leute wie wir hier sitzen können und du, Lars, wirst mit 60 hier noch sitzen können und es sitzt jemand anders mit 30 da oder mit 40 und erzählt wie Mitra oder irgendwelche Kids, die heute...
Kids, hat er gesagt.
Nein, die nächsten Kids dann. Okay. Die dann, keine Ahnung, mit Techno groß geworden sind. Oder also,
oh ja.
Und alle wären an einem bestimmten Punkt, also es wird entweder was unangenehm Bürgerliches passieren, dass man nur eine ganz bestimmte Musik mögen darf, dass man ganz bestimmt aussehen muss, dass man ein ganz bestimmtes Vokabular hat, dass die Ideen vorgegeben werden. Oder sie werden loslegen und werden sagen, die Musik als solche ist zwar der Träger von Ideen, wie Kraftwerk schon so toll sagt, aber es ist nicht der entscheidende Moment. Der Moment ist diese Energie. Ne? Und das kann dir jemand vom Punkrock genauso erzählen wie jemand vom... Du hast vorhin was Interessantes gesagt, weil ich weiß nicht, ob das hier überhaupt Platz hat noch, aber du hast in der Skinhead-Band oder du hast das zum Skinhead-Feld, was in Deutschland auch wieder wahrscheinlich ungerechtfertigterweise auch immer so gleich mit Nazis gesetzt wird, was es wahrscheinlich überhaupt nicht war. Also tippe ich jetzt falsch.
War halt so ein Medienbild auch was. Und ne? Klar, ja. Sie haben natürlich auch gefischt, so die Rechten, so definitiv. Und die haben sich auch fischen lassen. So.
Ja.
Aber eigentlich, es kommt ja ganz woanders her. So, ne? Das ist ja ganz anders total inspiriert. Ja. So, ne? Und ja.
Naja, und das ist so. Also wahrscheinlich, wenn du über deine Skinhead-Tage erzählen wirst, wirst du sagen, okay, was am geilsten war, sind einfach diese Räume, die da aufgehen plötzlich. Diese Energie, dass man zum Konzert geht, dass man früher beim Punkrock, selbst als ich schon richtig als Tourmanager war, neulich habe ich wieder eine Frau getroffen, die meinte, ey, kennst du mich noch? Und ich so, und sie meinte, ey, du hast mich immer umsonst reingelassen. wo ich dachte, okay, das ist kein Wunder, dass ich nie Geld verdient habe. Aber so, ne, dass man sich, dass es um solche Sachen geht. Ne? Man hat die Tür gestürmt.
Total.
Da haben wir dann gesessen an der Kasse und haben die Nerven verloren, weil irgendwelche Bekloppten irgendwie sich da reingemogelt haben. Aber das ist da geht es dann um die Energie, die da passiert.
Total, also auch jugendlich sein. Ich meine, das gehört auch einfach dazu, klar, alten Leuten auf den Sack zu gehen. So.
Ja, klar. Natürlich.
Das muss man auch dann aushalten können. Und wenn ich auch zurückdenke, so, ey, was für Scheiße wir gebaut haben und wie wir die Leute genervt haben, wo ich echt denke, so, oh, ich muss mich echt teilweise für entschuldigen. Aber das war ja auch, das waren die Räume, wo man sich auch ausprobieren konnte. So. Also ich sag mal so, heutzutage ist alles ist so beobachtet und so weiter und so fort, diese Freiräume, also ne, Stichwort auch Langeweile. Und was macht man auch aus Langeweile? Man macht halt vielleicht auch irgendwas kaputt und ist dann noch vielleicht im Fokus. Oder man geht halt Leute auf den Sack. Aber so funktioniert es ja auch als Jugendlicher irgendwie, also bist fast empathielos und dir ist eigentlich vielleicht auch alles egal. Aber du änderst dich halt, du musst auch rebellieren gegen irgendwas, gegen deine Eltern, gegen die dummen Fascho-Fußballfans so und dies, das, also... Also ich erinnere halt auch noch so, das hat auch viel mit Angst einfach auch zu tun. Ne? Ich bin damals viel vom Dorf halt mit der AKN nach Hamburg reingefahren, so zum Skateboardfahren. Das war halt klar, wenn halt HSV gespielt hat, da hast du irgendwie, also waren halt die Leute so, ne, von Quickborn, Haslo und der ganze Scheiß, die haben halt, also sind halt auch alle mit der Bahn und da hast du halt einfach auch auf die Schnauze bekommen von solchen Leuten, weil du einfach auch anders aussahst. So. Das war ein ganz anderer eine physische Auseinandersetzung nochmal so. Und ich glaube halt auch, dass das was mit den Leuten macht und sozialisiert und irgendwie... Man findet sich dann auch, weil die Guten müssen ja auch zusammenfinden. Also ne, es ist ja nicht so, man macht jetzt irgendwie so Punk, das ist halt so das Ding. Also klar, als ich jugendlich war, dachte ich auch so, ey, Techno ist irgendwie Teufelsmusik. So, ne, lass mich bloß in Ruhe damit. Oder die Leute, die Metal gehört haben auf dem Dorf damals, die fanden Hip-Hop zum Beispiel auch, was ist das denn für ein Scheiß? Also ne, ich glaube halt auch über die Jahre also je mehr ich auch irgendwie erwachsener geworden bin, desto mehr hat sich das auch für mich geöffnet. So. Und ich glaube, so ist es auch, dass es halt auch nicht mehr nur so an der Klamotte zu erkennen ist. Es hat auch eher was mit dem Geist zu tun. Und somit tauscht man sich darüber aus und hat halt auch, ne, die ganze Bandbreite von Musik einfach am Start, die halt einfach die Leute noch universeller verbindet denn je.
Das ist ein wahnsinnig schöner Schlusssatz, den ich noch ergänzen möchte durch ein kurzes Zitat, das du eben, lieber Jackie, gesagt hast. Der Moment ist das Wesentliche. Und das ist das Schöne, dass wir jetzt genau über 60 Minuten schöne Momente hatten beim All-Inclusive-Podcast 60+. Liebe Leute da draußen, liebe Senioren und Senioritas, bleibt gesund, bleibt munter. Wir hoffen, wir haben euch ein paar schöne Momente bereitet. Bleibt mutig, bleibt laut, bleibt kritisch. Und ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Lars, dass du hier warst. Und vielen Dank, Jackie, dass du hier warst.
Immer gerne.
Vielen, vielen Dank.
Fast so wie jung, nur eben.